Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Tabula rasa in der MLB. Die Red Sox entlassen Alex Cora, die Phillies entlassen Rob Thompson. Der Streak von Mason Miller ist vorbei. Travis Bazana ist hochgeholt worden, der Nummer 1 Draft-Pick der Cleveland Guardians. Und insgesamt war das alles eine wilde Woche. Hallo Axel.
Hallo Andreas.
Florian ist heute nicht dabei, obwohl er die letzten 3 Tage komplett rumgeheult hat, dass er nicht dabei sein kann. Er muss heute arbeiten. Ich finde, wenn er gewollt hätte, dann hätte er auch können.
Ich denke auch. Also da muss ich eine Lücke finden.
Finde ich auch. Also das.
Aber, ja. Das muss am Ende jeder selber wissen, Andreas.
Ja, wir können es halt nicht ändern, wenn eben an dem Podcast nicht so viel liegt, dann müssen wir alle damit leben.
Schreibt es gerne in die Kommentare, wie enttäuscht ihr seid.
Axel, wie geht's dir?
Ach, weißt du, ich bin seit dem Wochenende ein bisschen lethargisch geworden.
Ja.
Ein paar Gedanken zu den Red Sox. Die haben sich heute Nacht wieder ein bisschen geändert. Und ich bin sehr gespannt, wie wir jetzt diese Alex Cora-Causa besprechen werden. Denn ich bin immer noch nicht in meinem Meinungsbild 100% gefestigt.
Ich habe auch noch damit Probleme. Ich bin jetzt allerdings ein Anhänger von Chad Tracy. Und werde alles dafür tun und werde alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass die Red Sox jetzt doch noch hier durchstarten und hoffe, dass Chad Tracy als neuer Manager der Red Sox in diesem Jahr ganz viel Erfolg hat, dass er die nächsten 15 Jahre die Red Sox zu 4 Meisterschaften, zu 6 Pennants und was auch immer 13 Division-Titeln dann führen wird. Also von mir aus, also mein Segen hat er. Wir werden natürlich dann auch über ihn sprechen. Wir wollen allerdings auch hören, weil das hat sich Florian nämlich nicht nehmen lassen, wie es Florian geht. So geht's Florian.
Ja, wie geht es mir? Mir geht's gut. Ich finde es schade, dass ich heute nicht dabei sein kann, weil so eine Situation wie diese Woche oder die letzte Woche, dass 2 Manager entlassen werden, hatten wir so im Podcast noch nie. Was die Giants angeht, wir haben 2 Serien hintereinander gewonnen, eine davon gegen die Dodgers und dann jetzt gegen die Marlins. Das war wichtig. So muss es jetzt weitergehen, deswegen geht es mir doch tatsächlich gut.
Wenn es Florian gut geht, geht es mir auch gut.
Anderthalbfache Geschwindigkeit?
Nee, der hat wirklich so schnell gesprochen. Oha. Ich habe, als er die WhatsApp geschickt hat, habe ich auch nochmal nachgeguckt, ob es anderthalbfache Geschwindigkeit war. Nee, der spricht wirklich so schnell.
Ein neues Medikament.
Und sie schlagen an im Vergleich zu den anderen. Ja, wenn es Florian gut geht, geht es mir auch gut. Axel, die altbekannte Debatte, was hat ein Manager für den Erfolg eines Baseballteams zu tun und zu schaffen?
Ja, er muss ein People's Manager sein wahrscheinlich, ne? Ich glaube, die vorderste Eigenschaft eines guten Managers ist halt, wie es der Name sagt, das Management von allem drumherum. Er muss nicht jeden Batting Cage einzeln inspizieren, dafür hat er seine Leute. Er muss nicht jeden Wurf seiner Pitcher einzeln analysieren, dafür hat er seine Leute. Er muss eine Gesamtstrategie vorgeben. Er muss wissen, wie es seinem Team geht. Das heißt, er muss wissen, was macht der Arm des Pitchers. Habe ich den jetzt anständig eingesetzt? Habe ich ihn überfordert? Habe ich ihn vielleicht 2 Tage zu kurz draußen gelassen? Er muss wissen, wie es um das Selbstbewusstsein seiner Spieler aussieht. Und er muss dann ein Team zusammenstellen. Und er muss ein Team in-game managen, das dann möglichst erfolgreich ist. Und ich glaube, dass das alles kumuliert in der Eigenschaft, Menschen lesen zu können und Menschen einschätzen zu können und ein guter Menschenversteher zu sein. Ich glaube, das ist die vorderste Eigenschaft eines, im Prinzip ist er ja ein CEO von dem Team. Er hat für alles seine Abteilungsleiter, er hat für alles seine Dienstleister innerhalb der Franchise. Und am Ende laufen alle Daten bei ihm zusammen und er muss diese Daten mit den Menschen verbinden und er muss dann die Entscheidung treffen, wer ist heute oder wer ist für die aktuelle Zeit die richtige Person auf dem richtigen Platz. Und die muss er einsetzen. Und da gehört Clubhouse-Management dazu, da gehört Einzelpersonen-Management dazu, da gehört halt einfach, ich glaube, eine gute Menschenkenntnis und eine gewisse Menschenfreundlichkeit dazu. Ich glaube, das beste Beispiel für das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, all das ist zum Beispiel Terry Francona. Das ist halt der, meines Erachtens, der People's Manager überhaupt. Und bei Alex Cora hatten wir ja lange den Eindruck, dass Alex Cora das auch ist. Mhm. Dass Alex Cora einfach ein netter Kerl ist. Dass er vielleicht nicht der extrovertierteste Mensch auf der Welt ist, muss er auch nicht sein. Dass er aber in den zurückliegenden Jahren, seitdem er halt bei den Red Sox ist, ja auch nachgewiesen hat, dass mit ihm Erfolg durchaus möglich ist. Mhm. Und warum das jetzt seit dem Winter implodiert ist, das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Was ist da passiert? Ist halt im Clubhouse irgendeine Dynamik reingekommen, die wir nicht gesehen haben, weil wir nicht da sind?
Wir wollen über das sprechen. People's Manager heißt es ja auch sein, Stephen Vogt zum Beispiel von den Guardians oder auch Pat Murphy von den Milwaukee Brewers. Bei Aaron Boone scheiden sich die Geister und scheiden sich auch die Fangeister. Was er jetzt ist, ist er jemand, der längst schon hätte gefeuert werden müssen, weil er nicht den Erfolg bringt, den die Yankees-Fans und das Yankees-Umfeld und die Yankees selber dann auch haben wollen, weil er noch nie die World Series gewonnen hat. Das ist immer wieder eine Frage. Ist er mehr als jemand, der nur die Lineup-Card ausfüllt? Muss er dann diese 26, das sind ja fast dann auch Ich-AGs, im Clubhouse muss er die zusammenhalten. Uli Stielecke hat damals bei dieser legendären Pressekonferenz mit Erich Ribbeck gesagt, er sei nicht da zum Bälle-Uff-Pumpe und Hüte-Uff-Stille. Und das ist, glaube ich, dann auch die Sache, die Manager sein müssen. Sie stellen sich dann natürlich auch in die vorderste Reihe und kriegen den Ärger und den Dampf ab, sei es von den Medien, sei es von den Leuten, die im Stadion sind. Aber prinzipiell haben meiner Meinung nach Manager weniger Einfluss auf das, was auf dem Platz passiert, als zum Beispiel im Fußball. Wir wissen, Fußball gibt der Trainer oder Manager die Taktik vor. Beim Baseball heißt es, den Ball zu treffen, beziehungsweise den Ball zu fangen und ordentlich zu werfen. Und darauf, glaube ich, hat der Manager eher nur eine etwas eingeschränkte Möglichkeit einzugreifen.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil diese Sportarten sind ja nicht vergleichbar in ihrer Dynamik. Ne? Ich glaube, beim Fußball hängt viel mehr von Zufällen ab als beim Baseball. Wie springt der Ball? Was ist da jetzt in dem Zweikampf passiert? Wie entscheidet der Schiedsrichter in den einen oder anderen Situationen? Der Fußball ist ein Millimeterspiel und manchmal ein Zufallsspiel. Und beim Baseball hat der Manager meines Erachtens, weil es halt diese fixen Positionen und diese fixen Spielzüge gibt, schon den Einfluss zu sagen, ey, du bist auf 1B besser als der, deswegen spielst du jetzt oder in dich habe ich mehr Vertrauen. Aber ich, wie gesagt, wir reden da ja auch wie zwei Blinde von Farben. Ne? Mhm. Wir wissen ja tatsächlich gar nicht, was jetzt die eigentlichen Gründe waren, außer der Erfolglosigkeit.
Die Red Sox haben am Samstagnachmittag, weil das Spiel musste vorgezogen werden wegen des drohenden schlechten Wetters, haben am Samstagnachmittag die Baltimore Orioles nach allen Regeln der Kunst auseinandergeschraubt. 17-1 hieß es. Im WhatsApp-Chat hieß es, Axel hat gesagt, 10 Spiele von diesen noch und dann bin ich besänftigt. Ich habe gesagt, endlich mal wieder einfach ein Spiel, wo man einen Gegner auseinandergenommen hat. Wenige Stunden später, wir waren schon ins Bett gegangen und am nächsten Morgen haben wir das alle mitbekommen, haben die Red Sox dann Alex Cora noch in Baltimore entlassen und nicht nur Alex Cora, sondern auch Hitting Coach Peter Fatsy, Third Base Coach Kyle Hudson, der wohl ein absoluter Spielerliebling war, Bench Coach Ramon Vasquez, Assistant Hitting Coach Dylan Lawson und Major League Hitting Strategy Coach Joe Cronin. Nicht gefeuert wurden Pitching Coach Andrew Bailey, ein enger Freund von Craig Breslow, der aus Spielerzeiten, First Base Coach José David Flores, Bullpen Coach Chris Holt, Catching Instructor Parker Ginn und Assisting and Hitting Coach John Sotoropoulos. Jason Varitek, der Game Planning Manager oder Coordinator, wurde reassigned. Von dem weiß man allerdings noch nicht, auf welche Position er reassigned worden ist. Und so, wie er reagiert hat, nämlich Arm in Arm mit den anderen Coaches vor dem Charterflugzeug, was die Leute wieder nach Boston zurückgebracht hat, und er mit einem Daumen runter, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass er noch in irgendeiner Weise bei den Red Sox eine Zukunft haben wird. Das Ganze passierte, wie gesagt, nach dem 17:1. Die Entscheidung soll vorher schon gefallen sein. Und bei den Offiziellen der Red Sox, also bei Sam Kennedy, bei Craig Breslow und bei John Henry, ist bis heute nicht klar, wessen Entscheidung das war. Also, Craig Breslow hat gesagt, das wurde im Team gebracht. Sam Kennedy hat gesagt, nö, das ist schon die Entscheidung von Craig Breslow gewesen. Und Craig Breslow hat selber dann auch gesagt, ja, das ist eine Sache, bei der ich oder für die ich verantwortlich bin. Und er hat dann auch gesagt, ich habe Alex Cora einen Kader hingestellt, der etwas unausgeglichen ist, dadurch, dass wir die Power im Moment nicht haben, vielleicht auch gar nicht bekommen, dadurch, dass wir 5 Outfielder im Moment haben und eigentlich einen Outfielder zu viel haben, und dass wir ins Pitching zwar investiert haben, aber das Pitching momentan noch nicht funktioniert hat. Alex Cora hat nachts um 4 noch getwittert, happy, mit einem Smiley Face. Und 24 Stunden später gab es dann den neuen Manager, und das ist der eigentliche AAA-Manager der Red Sox, der Worcester Red Sox gewesen, Chad Tracy. Chad Tracy hat enge Bande mit den ganzen jungen Spielern, die bei den Red Sox sind, also mit Roman Anthony, mit Marcelo Meyer, mit Sedan Rafaela, auch mit Christian Campbell, der noch in der AAA ist. Die Spieler, die auf Rehab-Assignments gehen mussten, haben alle mit ihm zu tun gehabt. Alle haben gesagt, das ist ein super Typ, der hat es verdient, Manager zu werden, und wie gesagt, er kennt sie alle und er kennt sie alle sehr, sehr gut. Die Reaktionen der Red Sox Spieler, die haben mich am nächsten Tag überrascht und tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen traurig gemacht als Fan, weil Trevor Story hat gesagt, es wurde nur 5 Minuten im Team-Meeting geredet. Nur 5 Minuten hat Craig Breslow zu uns gesprochen, John Henry hat gar nichts gesagt, und Craig Breslow hat uns eigentlich mitgegeben, Leute, ihr seid hier Baseball zu spielen und ihr spielt lieber besser Baseball und haltet ansonsten die Klappe. Auch Garrett Whitlock hat Ähnliches gesagt, Roman Anthony, einer der jüngsten Spieler, hat dann auch gesagt, das ist eine schwierige Situation, aber überlässt lieber den älteren Spielern das Feld, und insgesamt ist dabei kein guter Eindruck entstanden, was das Red Sox Front Office angeht, also was John Henry angeht, der Sein letzter Pressetermin im Rahmen der Red Sox war nach dem Trade von Mookie Betts, und das war 2020. Und dass er nicht zum Team spricht und dass er nicht mit der Presse spricht, er ist niemandem was schuldig, aber ich finde, gerade bei so einer Entscheidung, gerade so früh in der Saison, mit so einem teuren Roster sollte etwas möglich sein. Es scheint eine Differenz zwischen Sam Kennedy, dem Vice President, und Craig Breslow zu geben. Und Craig Breslow scheint eher roboterhaft unterwegs zu sein. Wie hast du das alles so eingeordnet, was da in den 24 Stunden danach dann rauskam?
Ja, also ich glaube, meine initiale Reaktion kam erst, nachdem die Spieler sich geäußert haben, nachdem sie gesagt haben, boah, weiß ich nicht, ob dieses Team-Meeting so ideal für uns war. Da habe ich dann mal ein bisschen nachgelesen und habe dann auch mal ein bisschen im Internet rumgescrollt, gibt es da vielleicht noch andere Reaktionen? Und dann habe ich mir die Kommunikation von Craig Breslow mit den Spielern mal angeschaut. Und insgesamt muss ich sagen, dass das dann nicht gut gemanagt war, die ganze Situation rund um diesen Rauswurf von Alex Cora von Craig Breslow. Und da müssen wir auch gar nicht drum rumreden. Das ist seine Aufgabe. Das ist seine Kernaufgabe, weil er in der Verantwortung steht, diese Entscheidung, ob sie jetzt richtig oder falsch ist, spielt überhaupt keine Rolle in dem Moment. Aber er muss sie kommunizieren. Er muss sie an die Presse kommunizieren. Er muss dafür Sorge tragen, dass mit einem Mund gesprochen wird innerhalb der Organisation. Daran ist er schon gescheitert. Das heißt, es muss in dem Meeting mit seinem Team muss ja gar nicht darüber gesprochen worden sein, wie handeln wir das? Wie handeln wir die Presse? Wie handeln wir die Spieler? Wie handeln wir die Fans? Sondern es wurde einfach anscheinend die Entscheidung getroffen, von wem auch immer. Ich gehe stark davon aus, dass es von Breslau war. Mhm. Und dann wurde halt gesagt, ja gut, dann ist das jetzt so. Und dann hat er ihn angerufen, hat gesagt, so, du bist raus. Und dann ist er irgendwann zu den Spielern gegangen und hat gesagt, keine Fragen, sondern ich teile euch hier nur was mit. Ihr seid meine Baseballspieler und ihr müsst euch um die Gesamtstrategie keine Sorgen machen. Das kann ein Führungsstil sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige ist. Mhm. Gerade in einem Gebilde, wo du halt mehr als überall woanders auf deine Mitarbeiter angewiesen bist. Das ist ja jetzt kein Energieunternehmen, der seinen Clerks sagt, das ist unsere neue Strategie für dieses Quartal, setzt es um. Mhm. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, sondern du hast da halt, du hast sie eben Ich-AGs genannt, du hast da 26 plus unglaublich hochbezahlte Profisportler, die alle ihre eigene Agenda haben, die alle ihre eigene Karriere haben, die alle ihre eigene Öffentlichkeit haben. Und wenn du die dann halt behandelst, als wären sie irgendwelche Vorschulkinder, die gesagt kriegen, so wird das kleine A geschrieben, mach das jetzt nach, dann ist das meines Erachtens völlig aus der Zeit gefallen und hat nichts mit einem modernen Führungsstil zu tun. Und da muss man halt Craig Breslau meines Erachtens klar hinterfragen. Ich glaube, dass das auch passiert ist und dass er dann auch ein bisschen zurückgerudert hat und gesagt hat, okay, es war vielleicht nicht alles ideal, wie ich da kommuniziert habe. Reicht mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann bist du, also das sind für mich Basics in dieser Position sind das für mich Sachen, da muss man nicht drüber reden und das darf er auch nicht, da darf es nicht die Ausrede geben, ich muss das lernen, dann darf er nie in dieser Position sein. Und über John Henry, ich meine, über John Henry, können wir da überhaupt irgendwas drüber sagen? Können wir über ihn überhaupt groß sprechen? Hm. So, das ist ja
ein Enigma.
Tatsächlich, wie so die, weißt du, in diesen 60er Jahre Mystery-Thrillern aus England sitzt immer die Patriarchin, sitzt im Rollstuhl und guckt alles an. Mhm. Und am Ende weißt du, ja, die hat da schon ihre Finger drin.
Ja.
Das ist halt John Henry, der da in seiner Owner's Box sitzt. Immer mit dem gleichen Gesichtsausdruck. Mhm. Also der hat ja kein zweites Gesicht.
Mhm. Ist wie Ben Affleck.
Und Matt Damon.
Nein, auf Matt Damon lasse ich nichts kommen. Nee. Ben Affleck hier in diesem Fall nur.
Matt Damon. ja, vielleicht ist es so eine Boston-Eigenheit.
Ja, das kann sein. Das kann sein.
Das ist halt immer dieses leicht grumpy Face. Und aber am Ende weißt du, hey, das ist der Owner und er hat alle Zügel in der Hand. Aber ich kann John Henry ja nicht analysieren, keine Ahnung. Nee. Aber ich kann die öffentlichen Aussagen von Craig Breslau kann ich mir dann schon geben und sagen, ich halte diese Kommunikation in der Gesamtheit für völlig unzureichend.
Ja, ja. Bei Craig Breslau kommt jetzt so langsam so ein Puzzle zusammen, was man in den letzten Jahren, als seitdem er übernommen hat von Chaim Bloom, so ein bisschen, was so ein bisschen den Anfang gemacht hat, als er ja überspitzt gesagt Unternehmensberater in die Franchise reingeholt hat, um mal in allen Abteilungen zu gucken, wo kann man noch Verbesserungen reinbringen. Und das ist so,
dass du das überspitzen musst. Das war so.
Ja. Es war etwas technokratisch, was da gemacht worden ist. Er ist unglaublich zahlengetrieben. Er hat in den letzten Jahren weniger auf die Köpfe geachtet, mehr auf die Zahlen. Und so ein Spieler wie zum Beispiel Alec Bregman, dem hätte man Nach der letzten Saison mit den jungen Spielern, mit denen man dieses Jahr die Saison bestreiten möchte, hätte man ihm alles Geld der Welt in den Rachen schieben müssen, um zu sagen, okay, du hältst unser Clubhaus zusammen. Im Moment gibt es niemanden, außer Trevor Story vielleicht, aber der kann leistungstechnisch das auch nicht so richtig untermauern, dass er ein Clubhouse-Leader ist, und der wird lieber so ein bisschen by example das Team steuern und das Team führen. Es gibt niemanden, der wirklich das Wort erhebt in diesem Clubhaus wohl, was man so hört. Und es sind 5 Outfielder im Moment da für 4 Positionen. Das heißt, jemand wie Masataka Yoshida, der den Ball wirklich gut trifft, auch schon in der World Baseball Classic, der hat im Moment keinen wirklichen Posten. Die Offensive hat keine Power, außer Wilson Contreras und William Abreu. Der Rest ist einfach nicht gut. Und deswegen sind ja auch die Hitting-Coaches alle entlassen worden. Die Red Sox haben durchgehend die zweithöchste Groundball-Rate in der Liga gehabt. Und wenn du eine ordentliche Defensive hast, gehen diese Groundballs halt nicht durch, sondern du musst den Ball in irgendeiner Weise in die Luft bekommen. Und das haben die Red Sox bislang noch nicht geschafft. Und es kommt alles so ein bisschen zusammen. Aber
ich würde tatsächlich, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, ja, aber ich glaube, das ist, also für mich ist es wichtig. Ich würde tatsächlich früher anfangen. Ich würde bei dem Ruffy Devers-Deal anfangen.
Ja.
Weil das war auch etwas, der war auch nicht gut kommuniziert. Mhm. Er ist komplett aus dem Left Field gekommen. Mhm. Niemand konnte das auch nur ahnen, mhm, was da passiert ist. Ruffy Devers war bei den Fans ein absoluter Liebling. Ob er jetzt gut fürs Clubhouse war, kann ich nicht beurteilen. Aber er machte mir auf jeden Fall nicht den Eindruck, ein komplettes Arschloch zu sein. Mhm. Und ich finde, dass Craig Breslow da oder in der Retrospektive kommt es mir so vor, als wäre das irgendwie ein relativ typischer Breslow-Move gewesen, zu sagen, so, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, die wird jetzt so umgesetzt, haut die Pressemitteilung raus, da gibt es keine Diskussion. Mhm. Und diese Kommunikation hätte dann vielleicht schon ein Alarmsignal sein können, dass man denkt, oh, hier ist aber vielleicht ein Sturkopf unterwegs, der auch keine große Sorge hat, wie er mit Leuten redet. Und ich glaube, also im Nachhinein denke ich, dass dieser Deal oder dieser Trade von Ruffy Devers letztes Jahr schon etwas war, wo man vielleicht noch mal drüber nachdenken sollte.
Was wir allerdings wissen, ist, dass Craig Breslow jetzt relativ alleine oben auf dem Gipfel steht und von der nächsten Windböe erfasst werden kann, weil er sagt, wir haben 135 Spiele, jetzt sind es noch 132 Spiele, seitdem Chad Tracy übernommen hat, um dieses Schiff dann wieder auf die richtige Fährte zu bringen und um den Divisionstitel zu spielen. Die Red Sox sind nach wie vor Letzter. Sie haben jetzt die Serie gegen die Toronto Blue Jays mit 2-1 gewonnen. Steht 1-1. Sie haben die Serie gegen die Baltimore Orioles mit 2-1 gewonnen. Entschuldigung. Chad Tracy hat einen guten Eindruck hinterlassen jetzt in den ersten Spielen. Er scheint einer zu sein, der ähnlich wie Cora kein Mann der lauten Töne ist, sondern eher ein Spieler ist, der oder ein Manager ist, der auf seine Spieler hört. Der versucht jetzt in irgendeiner Weise das Line-Up richtig einzusetzen. Das ist dann auch schon die letzte Patrone jetzt von Craig Breslow. Wenn er,
das weiß ich nicht.
Nein, aber wenn er bis Ende Juli nicht diese Position hat, dass die Red Sox nah an einem Wildcard-Platz sind, dann wird er den Club runterrocken, dann werden alle möglichen Leute getradet, bis auf die jungen Spieler, und dann wird er Ende des Jahres gegangen werden. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher.
Aber ist es denn tatsächlich schon kommuniziert, dass Chad Tracy über das Jahr der Manager bleibt?
Nein, er bleibt erstmal der Interim-Manager.
Genau, er ist eigentlich ja nur der Interim im Moment.
Ja.
So, das heißt, wir wissen ja noch gar nicht, welche Patrone Breslow noch im Gürtel hat.
Ich glaube, Chad Tracy wird bis Ende des Jahres da bleiben.
Kann ja sein, aber kommuniziert ist es nicht. So, nee. Und ehrlich gesagt, musst du ja jetzt schnell für Klarheit sorgen. Ne? Mhm. Um die Presse ruhig zu stellen, um auch deinen Spielern deine Perspektive für dieses Jahr zu geben und zu sagen, pass auf, wir bleiben jetzt bei Tracy, oder nächste Woche kommt Ron Washington. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und das muss ja jetzt schnell passieren. Mhm. So, ich find's jetzt schon merkwürdig, dass es da noch wenig Kommunikation zu gibt. Ehrlich gesagt.
Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, jetzt erstmal will man die Sache beruhigen und nichts weiter kommunizieren. Interim Manager, ja, wir haben es ganz häufig in den letzten 10-12 Jahren, in denen wir den Podcast machen, Interim Managers sind meistens dann auch bis zum Ende. Ich will einmal noch gerade den Gedanken von Florian hören dazu, weil er hat auch noch ein bisschen was zum zweiten großen Thema gesagt, worüber wir dann auch gleich noch sprechen müssen, nämlich zu Rob Thompson und Alex Cora.
Ja, jetzt ist ja die Situation ganz anders, als es noch war, als wir uns verabredet hatten, die Sendung aufzunehmen. Die Alex Cora-Entlassung wird ja jetzt noch überholt oder getoppt durch die Rob Thompson-Entlassung bei den Phillies. Und deswegen meine erste Frage, wann wird Alex Cora bei den Phillies unterschreiben? Noch diese Saison oder erst nächste? Die andere Sache ist gerade, also die Cora-Entlassung zeigt ja, wie schwach der GM Craig Breslow gerade ist. Also der greift da durch in einer Tiefe, in der ein GM, glaube ich, so noch nie durchgegriffen hat. Ich meine, wenn der Third-Base-Coach und der dritte Hitting-Coach-Assistant gefeuert wird, zeigt das einfach, dass da auf der Ebene sehr viel schief läuft. Das interessiert mich, wie ihr darüber denkt. Und eben genau die Frage oder diese Antwort auf die Frage, warum man das T-Shirt wechselt, wenn man sich in die Hose gemacht hat. Das war eines der Kommentare eines Spielers, der anonym bleiben wollte, zu der Cora-Entlassung. Also warum nimmst du einen der besten Manager der MLB seinen Job weg, wenn der für das, was da los ist im Club, überhaupt nichts kann? Also das wäre mein Take und meine Fragen dazu. Und ich freue mich darauf, die Folge jetzt dann zu hören, wie ihr über diese Entlassung denkt.
Rob Bradford, um das, was Florian gesagt hat, hat getwittert und hat auch bei Blue Sky geschrieben, dass ein ehemaliger Spieler der Red Sox gesagt hat, Cora zu entlassen wäre, als wenn man sich in die Hosen macht und dann das T-Shirt wechselt. Das ist tatsächlich eine enorm starke Meinung dann auch dazu.
Direkter Angriff, würde ich
sagen. Das ist ein direkter Angriff. Und Cora hat einen sehr, sehr guten Ruf innerhalb der Liga und auch bei den Red Sox. Trevor Story hatte Tränen in den Augen, als er darüber gesprochen hat, über Alex Coras Entlassung. Garrett Whitlock war auch nicht gut drauf. Es gab keinen Dissens zwischen Cora und dem Clubhaus, dass er das Clubhaus verloren hatte. Es gab Zweifel an seiner Arbeit. Über Craig Breslow wird immer ermittelt, dass Craig Breslow gesagt hat, wie kann man Trevor Story auf die 2 bringen im Line-Up. Trevor Story, der nicht mehr diese Power hat, wie er noch bei den Rockies hatte, wie er vielleicht dann auch im Jahr 1 noch bei den Red Sox hatte, als er den großen Vertrag unterschrieben hat. Es wurde zwischendurch dann gefragt hier, wie setzt er das Bullpen ein, etc. Das sind alles Fragen, die man ja stellen kann. Aber es gab wohl keinen Dissens zwischen Cora und den Spielern, die alle gesagt haben, sie finden es sehr schade und er musste das ausbaden, was sie verbockt haben hier in dieser Richtung. Und da bin ich tatsächlich jetzt sehr gespannt, wie sie dann auf Chad Tracy reagieren. Sie haben alle gesagt, also gerade auch die jungen Spieler, die bei Chad Tracy in der AAA waren, haben alle gesagt, das ist ein fantastischer Typ und das ist ein super Manager, ist ein Baseball-Lifer, wie es immer so schön heißt, war selber Profi, ist sofort nach seinem Ende als Profi, ist er als Coach eingestiegen, also hat auch keine Pause dazwischen gehabt. Jedenfalls es gab keinen Dissens zwischen Cora und den Red Sox-Spielern.
Nee, nach dem, was man hört, gab es das nicht. Was dann halt die Frage der Entlassung noch mal spannender macht. Ne? Weil du hast es ja gesagt, es ist ja nicht nur Alex Cora entlassen worden, sondern da wurde ja einmal durchgekerchert durch das Clubhouse. Und ja, letztlich gibt es dann ja nur die Erklärung, dass Craig Breslow gesagt hat, der Start war mir zu schwach. Wir müssen die Saison irgendwie retten. Und die obvious choice ist dann halt, den Manager zu entlassen und eine, wie nennt man das, neue Impulse der Mannschaft mitzugeben. Ich kann es immer noch nicht bewerten. Ich weiß es nicht. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, muss da vielleicht im Clubhouse was passieren? Aber nach allem, was man ja liest und was du gerade auch gesagt hast, war das Clubhouse ja intakt. So, deswegen, ich, Ich bin ein bisschen ratlos. Und je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr tendiere ich dazu, diese Aussage, vielleicht stimmt was anderes auf anderer Ebene der Organisation nicht. Vielleicht tendiere ich in diese Richtung.
Mein Tipp nur, um das jetzt mal abzuschließen, mein Tipp, dass in den nächsten 2 bis 3 Wochen es einen Trade gibt eines Outfielders, entweder Jaron Duran oder Masataka Yoshida, und dass Craig Breslow versucht, für Chad Tracy dann noch jemanden zu bekommen, der in irgendeiner Weise etwas wie Power ausstrahlt, und um dieses Logjam, was man hat im Outfield, um das aufzulösen, um die Position etwas klarer zu gestalten. Das ist jetzt mein Tipp, den es jetzt für die nächsten 2, 3 Wochen noch gibt.
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, dass die nächsten Trades der Red Sox pure Power sein werden.
Mhm, glaube ich auch. Ja. Im Pitching läuft es ja jetzt halbwegs. Ja.
Lass uns nicht über das Pitching reden, wirklich. Was waren sie? 5,6 ist der ERA im Moment von der Starting Rotation?
Ja.
Das beste Pitching, was wir je gesehen haben bei den
Boston Red Sox. Hast du sogar gesagt?
Ja. Ich bin auch. Weißt du, es ist schon wieder so eine. Da habe ich einen richtigen Tease gebaut.
Das hast du. Gestern haben die Phillies einen für uns fast auch schon überfälligen Schritt getan. Ja. Und da ist die Situation vielleicht auch ein ganz kleines bisschen anders gelagert. Die Phillies haben am Dienstag Rob Thomson entlassen, der die höchste Winning Percentage innerhalb oder der letzten 100 Jahre hatte bei den Phillies. 5 Postseason Appearances. 4 Postseasons Appearances in 4 Jahren. 2022 hat er damals mitten in der Saison von Joe Girardi übernommen. Damals waren die Phillies auch bei einem negativen Record, hat sie noch in die World Series gebracht. 2023 gab es vielleicht den ganz, ganz großen, das ganz große Versagen, als man in der National League Championship Series gegen die Arizona Diamondbacks mit 3-2 führte, 2 Spiele zu Hause hatte. Und beide verloren, die Diamondbacks verloren dann gegen die Rangers in der World Series. Sie haben die höchste Payroll in dieser Saison in der Franchise-Historie. Und wir haben es vorher gesagt, dieses ist ein Veteranenteam, ein Team mit Silberrücken. Es gibt nichts anderes als World Series or Bust. Und dieses Jahr muss es passieren, weil die Spieler werden nicht jünger. Bryce Harper wird nicht jünger, Kyle Schwarber wird nicht jünger, Trey Turner nicht. Sie haben ein fantastisches Pitching, haben wir damals auch gesagt. Zach Wheeler ist leider dann ausgefallen. Das Pitching ist komplett runtergefallen und Rob Thomson ist am Ende der Leidtragende. Und was man so hört und liest über Rob Thomson, ist er einer gewesen, der nach außen hin relativ ruhig war, der wenig Worte verloren hat, der eher ein ruhiger Typ war, dass er nach innen schon sehr bestimmt sein konnte. Aber die Spieler haben ihn geliebt. Und er war auch jemand, der eigentlich, als er damals den Managerjob übernommen hatte, hatte er 2022 gesagt, nach dieser Saison werde ich meine Karriere beenden und werde in Rente gehen. Und dann wurde er von Dave Dombrowski gefragt, ob er nicht nach Joe Girardi übernehmen möchte, und hat die Phillies dann in eine wirklich richtig, richtig gute Phase geführt. Das ist eine Geschichte, die mir dann auch leid tut, weil er hat einen Roster zusammen, der super ist und wo es auch nicht unbedingt die ganz großen Schwachstellen gibt, dass die Zach Wheeler-Verletzung, dass er da nichts für kann, sind wir uns, glaube ich, beide einig. Die Führungsspieler der Phillies bekommen es in dieser Saison bislang nicht hin und er ist der Leidtragende.
Ja, ich glaube, die Situation bei den Phillies ist auch auf eine andere Art und Weise dramatisch, weil sie halt es hört sich jetzt ein bisschen sehr pessimistisch an, aber die Phillies haben ja keine Zukunft. Ne? Es ist ja nicht so, dass da irgendwas aufgebaut wird im Moment oder so, sondern die Phillies sind ein Team fürs Hier und Jetzt.
Genau.
Mhm. Und in der Division sind sie halt jetzt schon über 10 Spiele hinter den Atlanta Braves zurück. Und ich glaube, dass diese Urgency bei den Phillies noch mal eine andere war, dass man gesagt hat, wir müssen die Saison jetzt in den Griff kriegen. Mhm. Und wir dürfen auch nicht auf 2027 und 2028 gucken, sondern es geht rein um 2026, es geht rein um diese Saison. Und wir sehen hier mit Rob Thomson im Moment nicht die Möglichkeit eines Turnarounds, sondern wir brauchen jetzt einen anderen Impuls, wir brauchen jetzt ein Win-Now-Team. Und jetzt haben sie Don Mattingly als Interims-Coach, was sich halt falsch liest. Ne? Don Mattingly Interims-Coach liest sich halt wirklich falsch.
Ja.
Was halt auch immer noch ein Indikator ist, dass sie auf Alex Cora immer noch ein Auge geworfen haben. Ne?
Das glaube ich auch.
Alex Cora hat gesagt, ich brauche jetzt erstmal Zeit mit meiner Familie. Vielleicht ist ihm aber in 2 Wochen langweilig und dann ist dann geht es wahrscheinlich relativ zügig. Also es wird mich schwer wundern, wenn das nicht passieren würde, sagen wir es mal so. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Situation nicht 100% vergleichbar ist mit den Red Sox, weil halt die Phillies, glaube ich, nur im Hier und Jetzt leben und da keine langfristige Strategie hintersteht, sondern dass es halt einfach nur um dieses Jahr geht. Und dass man gesagt hat, okay, es funktioniert nicht. Ja, wir sind alt, ja, wir sind Silberrücken, aber wir haben immer noch das Potenzial, eine erfolgreiche Saison, eine Postseason-Saison zu spielen. Und das sehen wir aber mit Rob Thompson nicht. Deswegen muss jetzt was passieren. Und ja, daher auch der frühe Zeitpunkt. Ne?
Ja.
Weil sonst, ich meine, wie gesagt, wir sind jetzt bei 10,5 Spielen, nachdem sie heute Nacht gewonnen haben.
Gegen die Giants.
Gegen die Giants. Ist das, ja, gab es wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Alternativen. Wahrscheinlich wurde Rob Thompson direkt vom Fanatic gefeuert.
Die Phillies haben im Moment, die Flyers haben im Moment auch eine heftige Serie gegen Pittsburgh. 3-2 steht es da nach 3-0-Führung. Die Flyers.
Wer ist Gritty? Ist das?
Ja, ist Flyers. Sie haben die beiden besten Maskottchen im Sport.
Was für ein Psychopath. Wie der hinter der Bande steht beim Aufwärmen und den Pittsburgh-Spielern zuguckt.
Ist das Gritty?
Ich meine schon.
Warte. Flyers Maskott. Gritty ist das. Ja, genau. Philadelphia hat die beiden besten Maskottchen im amerikanischen Profisport. Mit dem Philly Fanatic und dem Gritty.
Ja. Es hat das beste Publikum.
Und das beste Publikum.
Ja. Aber City of Brotherly Love.
Love am Arsch.
Ja, wirklich.
Was die Phillies natürlich positiv stimmt, ist, dass sie 2022, als Joe Girardi entlassen worden ist, eine ähnliche Situation vorgefunden haben. Auch das Team war fürs Hier und Jetzt bestimmt. Damals waren Kyle Schwarber und Bryce Harper noch ein paar Jahre jünger. Nick Castellanos war noch mit dabei, aber es war ein ähnliches erfahrenes Team. Und damals haben sie die Kurve bekommen und waren in der World Series nicht chancenlos damals. Dieses Mal ist es halt was anderes, weil es gibt keinen Morgen mehr für dieses Team. Also es gibt halt wirklich nur noch diesen Sonnenuntergang, in den sie so langsam reinreiten. Es ist spät Nachmittag für die Phillies. Bei den Boston Red Sox zum Beispiel ist früher Nachmittag. Wir haben 3-4 Ankerspieler und ganz viele junge Spieler. Da ist wirklich ein Zeitfenster offen. Aber bei den Phillies ist es halt nicht.
Ja, das sage ich ja. Es geht bei den, guck mal, das siehst du ja auch an der Wahl des Interims-Managers. Bei den Red Sox geht es halt drum, okay, wir nehmen jemanden aus der AAA, der sehr viel mit jungen Spielern zusammengearbeitet hat, der halt auch vielleicht wenn er denn das Jahr über bleibt, in der Spielentwicklung uns weiterhelfen kann. Bei den Phillies geht es drum, okay, du hast hier Don Mattingly, der liegt auch schon halb im Grab. aber der weiß schon, was er jetzt tun muss, welche Knöpfe er jetzt drücken muss, um die Spieler, die da sind, zu ihren Bestleistungen zu animieren. Aber da geht es ja nicht darum, dass in Philadelphia gesagt wird, Don, du musst jetzt hier aber auch 3 Prospects einbinden.
Ne? Don Mattingly war der Benchcoach der Philadelphia Phillies, hat vor der Saison gesagt, er habe nicht mehr die Energie, um Manager zu sein. Er hat dann dieses Zitat, hat er gesagt, Leute, ich habe das gesagt, weil ich niemanden in irgendeiner Weise erstens in den Rücken fallen wollte, zweitens auch nicht den Druck auf Rob Thompson erhöhen wollte, weil der ist schon groß genug. Rob Thompson hatte genug Druck. Aber Rob Thompson wusste am Montagabend wusste er, dass er entlassen wird, weil David Dombrowski hatte den ganzen Tag nicht mit ihm gesprochen und am nächsten Morgen wurde er ins Büro bestellt und dann geht's ja relativ zügig bei solchen Gesprächen. Da gibt es nicht noch in irgendeiner Weise ein Entwicklungsgespräch, sondern da wird dann gesagt, hier, für die ist ja heute Schluss.
Hier sind deine Papiere.
Genau.
Da ist die Tür. Mhm. Vielen Dank.
Ja. Du machst mir meinen Verein nicht kaputt. Ja, genau.
Jank zurück in die Eifel, glaubst du, was hat er gesagt?
Dann Don Mattingly hat übernommen, was auch ein Geschmäckle hat, weil sein Sohn ist der General Manager der Phillies. Der hat zwar nichts zu sagen unter Dave Dombrowski, dem President of Baseball Operations. Der hat den Tresor-Schlüssel für das Budget etc. Aber es war trotzdem, wurde das trotzdem noch mit einem Stirnrunzeln bedacht, dass der.
Man muss es auf jeden Fall dazu schreiben, ne?
Na klar. Ne? Aber was die Geschichte dann wirklich pikant macht, ist, dass Alex Cora von seiner Entscheidung oder von seiner Entlassung eine Stunde bevor die öffentlich wurde, Dave Dombrowski erzählt hat. Also es war 1.30 Uhr nachts, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ging es online, dass Alex Cora entlassen worden ist. 0.30 Uhr hat er wohl, also 6.30 Uhr ostamerikanischer Zeit, hat er Dave Dombrowski angerufen und ihm gesagt, hier, ich bin entlassen worden und ich werde entlassen. Und Dave Dombrowski hat versucht, Alex Cora sofort jetzt als neuen Manager zu verpflichten. Die beiden kennen sich noch aus Red Sox-Zeiten. Ja. Aber Alex Cora hat gesagt, nein, dieses Jahr will er nichts mehr machen. Er will jetzt die Saison ausklingen lassen und man könne ja im Winter darüber sprechen. Ich bin überzeugt davon, dass Alex Cora diese Saison nichts machen wird mehr. Er hat jetzt vorgestern geschrieben, ich werde morgen wieder managen, allerdings das Team meiner Kinder. Und ich glaube nicht, dass er noch was machen wird und ich glaube, dass es Ende der Saison dann vielleicht sogar ein kleines Wettbieten auf ihn geben wird. Er kriegt ja noch weiter das Gehalt von den Red Sox.
Ja. Ja, also ganz ehrlich, über Bürgergeld müssen wir jetzt nicht uns den Kopf zerbrechen bei den Leuten. Denen geht's schon ganz gut. Es ist aber natürlich trotzdem eine Geschichte, ne? Dass Alex Cora Dave Dombrowski anruft oder anpingt und sagt, hier übrigens, bevor du das aus der Presse erfährst, ich bin auch entlassen worden. Mhm. Zwinker, zwonker. Mhm. Weißt du Bescheid, ne? Mhm. So, mach schon mal Budget fertig. Mhm. Für wann auch immer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es in dieser Saison schon bei den Phillies irgendwie den Bedarf gibt, Alex Cora zu holen und dass sie dann zweimal telefonieren. Da kann man ja auch eine Show draus machen. Da kann man ja auch über die Pundits, über die Talk-Radios, über ESPN kann man ja auch ein paar Dinge lancieren und dann wird Alex Cora mal dazugeschaltet bei einem Phillies-Spiel und dann ist er mal im Studio und dann kann man da ja so eine Geschichte drum spinnen. Ich würde das mit dieser Vehemenz nicht ausschließen, dass
Cora diese Saison noch übernehmen wird.
Diese Saison, ja, weil was du gesagt hast, dass er auf gar keinen Fall managen wird. Es kann sein, dass er das natürlich auch als Teil seiner Marke sieht und zu sagen, ich mache jetzt dieses Jahr mal Pause, die Red Sox haben mich entlassen, ich werde jetzt im Winter werde ich mich umhören. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und ich finde halt dieses Gespräch halt oder diese Nachricht, dass sofort Dave Dombrowski informiert worden ist, die finde ich schon hochinteressant, ehrlich gesagt.
Ich auch.
Ja, und leichte Tendenzen sind abzusehen.
Ja, glaube ich auch. Und wie gesagt, Dave Dombrowski und Alex Cora haben schon zusammengearbeitet. Von daher, ich glaube schon, dass da eine gewisse Zuneigung dann auch besteht. Ja. Und Dave Dombrowski ist nicht dafür bekannt, in irgendeiner Weise auf seiner Kohle zu sitzen.
Ja, und was ich eben vergessen habe, als du aufgezählt hast, wer alles entlassen worden ist. Weißt du, was mit Jason Veritek passieren wird?
Nee.
Da würde ich jetzt einen Zehner drauf setzen, der geht zu Nessen.
Meinst du?
Na, ich meine, das gehört ja auch den Boston Red Sox. Ist ja Teil der Organisation.
Ja.
Der geht zu Nessen und wird da eine Rolle übernehmen.
löst er dann Sweet Lou Maloney ab als Color Commentator.
Nee, es muss nicht mal Color Commentator sein. Da weiß ich gar nicht, ob er dafür wirklich geeignet ist. Ja. Aber es kann ja so eine, Boston has entered the room Show sein. Mhm.
Ja, also ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass Jason Veritek noch in irgendeiner Weise was mit den Red Sox zu tun haben möchte, weil der hat da sehr viel Herzblut investiert und hat auch immer gesagt, wenn andere Teams ihn interviewen wollten, nein, ich möchte bei den Red Sox bleiben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der hart getroffen ist.
Ist sein 30. Jahr bei den Boston Red Sox.
Der Captain.
Als Spieler, als in welcher Funktion auch immer. Der ist seit 30 Jahren Teil dieser Organisation.
Er hat A-Rod vermöbelt.
Und das auch zu Recht. Und ja. Ich meine, hallo, Jason Veritek 2004 wird immer in unseren Gedanken dabei sein.
Ja, ich glaube übrigens, um noch auf die Phillies jetzt zurückzukommen, ich glaube, dass die Phillies Don Mattingly nicht bis Ende der Saison durchmanagen lassen. Ja, glaube ich nicht. Ich, ja.
Aber dann siehst du, welche andere Lösung gäbe es denn dann? Dann kannst du ja nur eine interne Lösung noch nehmen. Mhm. Und die nehmen sie nur. Und die können sie auch nur nehmen, wenn die Saison am Arsch ist.
Das glaube ich auch.
Wenn die Saison vorbei ist. Also wenn du jetzt Mattingly weiter coachen lässt und ein Turnaround ist nicht so da, wie sie sich das vorstellen. Wenn der also Anfang Juni, Mitte Juni immer noch auf 7-8 Spielen hinter den Atlanta Braves ist. Und du absehen kannst, sehr viel wird da auch nicht mehr passieren. Dann kommt vielleicht irgendwann noch ein Double-A- oder Triple-A-Coach, ein interner, für den Reminder der Saison. Und dann ist es das. Und die andere Lösung wäre halt zu sagen, in 2-3 Wochen präsentieren wir hier Alex Cora. So, und wenn du davon überzeugt bist, dass Cora das nicht macht, ja, kann sein. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Eine andere Lösung sehe ich überhaupt nicht.
Nee, ich im Moment auch nicht.
Für die Phillies, weil ganz ehrlich, du kannst es ja auch nicht verkaufen. Ne, diesen Rückstand kannst du ja nicht in Philadelphia irgendwie verkaufen, sondern du musst jetzt was tun. So, und du hast es schon gesagt, Dave Dombrowski ist jemand, der nicht unbedingt in einem Geldspeicher lebt und dort jeden Pfennig nachzählt, sondern der ist ja schon eher Charakter Gustav Ganz. Mhm.
Gustav? Mhm. Ach so. Nicht Klaas Clever?
Nee, Klaas Clever ist ja der Gegenpart von
Onkel Dagobert.
Genau. Ja. Aber Gustav Ganz ist doch der sehr gerne sein Glück und sein Reichtum zur Schau stellt.
Ah, ja, jetzt haben wir wieder. Jetzt sind wir wieder auf einer Seite. Ja, hast recht.
Ja. War das zu anspruchsvoll jetzt?
Nee, das war tatsächlich. Ich habe jetzt gerade ein paar. Ich habe jetzt gerade so ein paar Schwierigkeiten gehabt, das alles
Andreas
vor meinem
hat sich gerade auf die Glatze geschlagen, liebe Hörer. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber es war wunderschön.
Ja. Also die Phillies haben Rob Thompson entlassen, die Boston Red Sox haben Alex Cora entlassen. Wer ist der Nächste? Ist es Carlos Mendoza?
Mason Miller.
Nee, ist es Carlos Mendoza? Von den Mets?
Ja, Ich weiß nicht, inwieweit die Lethargie bei den New York Mets schon Einzug gehalten hat. Vielleicht haben sie sich auch komplett ergeben. Haben ja jetzt heute Nacht gewonnen mit 8-0 gegen die Washington Nationals.
Ich habe gelesen heute, dass die Preise für die Washington Nationals Mets Serie auf $4 runtergegangen sind.
Kommt alle.
Ja,
genau. Ja. letztlich müssen sie es eigentlich machen. Weil die Mets sind tatsächlich auch zu teuer, als dass sie so in der Saison abstinken. Ja. Und
die beiden schlechtesten Teams im Moment in der Liga sind die Mets und die Phillies. Das kannst du einem eigentlich auch keinem erzählen.
Dafür sind sie tatsächlich, haben sie zu hohe Ambitionen. Ich meine, die Mets haben 71, also in 29 Spielen haben die Mets 71 Runs weniger gescored als die Braves. Mhm. 71.
Ja. Die haben sich von den Rockies sweepen lassen und haben in Doubleheader einen einzigen Run gescored.
Ja. Und jetzt ist New York dann nochmal vielleicht ein bisschen ungeduldiger.
Bisschen.
Mhm. Als der Rest. Und ja, eigentlich ist es die logische Konsequenz, dass Carlos Mendoza da auch rausgeht.
John Stewart, der Late-Night-Typ aus den USA, von mir sehr, sehr, sehr geschätzt, ein brillanter Geist, hat gestern auf Instagram ein Foto von sich wirklich faltig, wütend gepostet, ganz nah dran. Und darunter hat er nur geschrieben, the Mets are a hate crime.
Kennst du diesen Family Guy Clip zu den Mets?
Ja.
Stewie da sitzt mit der Mets-Kappe und sagt, oh, the new season is on the way and the first pitch and the Mets are eliminated.
Ja, and the season is over oder so sagt er.
The season is over, genau.
Ja.
The Mets are a hate crime.
Are a hate crime ist es tatsächlich auch ganz, ganz finster.
Natürlich hart, das stimmt.
Ja, aber Zach Wheeler kommt jetzt zurück und jetzt geht alles in Ordnung.
Das sind diese armen Seelen, die Jets und Mets-Fans sind. Mhm. Ne?
Ja, ja.
Weil die Überschneidung ist ja, glaube ich, gegeben.
Ja.
Ne?
Ja.
Du bist Giants und Yankees oder du bist Jets und Mets.
Ja, klar.
Das sind dann deine Teams und dann.
Deswegen gibt es so viele Therapeuten in New York.
Ja, wahrscheinlich. I hate this team. I was born into this, but I hate this team.
Den Jungen wollte ich auch nur in den Arm nehmen.
Oder?
Ja. So, wir wollen aber auch heute über gute Geschichten sprechen.
Wollen wir nicht erst die schlechten noch abfrühstücken und Mason Miller ansprechen?
Na gut, dann
sprechen wir. Nachdem ich ihn letzte Woche gelobt habe.
Ich weigere mich, Mason Miller als schlechte Geschichte hier anzupreisen. Okay. Das ist eine Geschichte, die mag ich nicht so gern.
Over, Andreas.
Ja, aber Mason Millers Streak an Scoreless Innings ist vorbei. Nach 34 Zweidrittel Innings hat er wieder einen Run zugelassen. Das war gestern. Erst mit 4 Runs Vorsprung ist er ins Spiel gekommen und hat dann einen Run abgegeben. Und dann, wenn man Closer nicht in der für sie vorgesehenen Rolle einsetzt, dann machen sie Quatsch. Und das hat in diesem Fall, hat das gestern Mason Miller gemacht. Und er hat einen Run abgegeben. Und er hat dann auch hinterher gesagt, das Schöne ist ja, man kann jetzt wieder einen neuen Streak starten. Die vorgestern war das oder gestern?
Hat er nicht sogar 2 abgegeben?
Genau, 2 Runs hat er abgegeben, sein ERA ist jetzt bei 1,26, der ERA, der vorher gar nicht stattgefunden hat, weil er bei 0 war.
Ja.
Jetzt ist er bei 1,26. Und es ist der acht längste Streak der MLB-Geschichte gewesen, beziehungsweise in den letzten 50 Jahren gewesen von Closern, die mehr Innings dann noch scoreless hatten. Die meisten Innings scoreless hat Greg Olsen von den Orioles zwischen dem 4. August 1989 bis zum 4. Mai 1990. Das waren damals 41 Innings. 2 Spieler haben wir in unserer Zeit schon gehabt, die einen längeren Streak hatten an scoreless Innings als Mason Miller, das war Josh Hader bei den Brewers 2022 und das war Ryan Pressly bei den Astros 2018 und dann ist da noch jemand dabei wie Craig Kimbrell, der war 2011 mit 37 Zweidrittel Innings dabei, JC Romero von den Twins 2004 und Brad Ziegler 2008 bei den Athletics. Das sind die Spieler, die einen längeren Streak hatten als Mason Miller. Mason Miller, wer ihn noch nicht gesehen hat, hat einen 103 Meilen Fastball, hat einen Changeup, den er mit 95 Meilen wirft, der genauso halt aussieht wie der Fastball. Und die Pitches sind unhittbar gewesen in dieser Saison für die gegnerischen Teams. Und er hat zwei Saves gegen die Red Sox gehabt und da hat hinterher Axel gemoppert. Er hat gesagt, das muss man ja treffen können.
Du könntest aber auch dazu sagen, dass ich es nicht so ernst gemeint habe. Weil ich hab,
ach so,
ich
hab, hast du nicht ernst gemeint?
Naja, ich habe doch das, ich hab doch das, dieses überlappende Bild
ja, genau.
Dazu geschickt. Ihr könnt das mal googeln, liebe Hörer. Es gibt eine Analyse der Pitches von Mason Miller von dem Verlassen des, der Hand bis zu dem, wo sich die Bälle dann verteilen über, über die Platte. Und man sieht, dass diese Bälle halt alle gleich starten und für den Batter einfach überhaupt nicht lesbar sind. Was kommt da jetzt? Und erst in den letzten 3-4 Metern vor der Platte verändern die Bälle dann auf magische Weise ihre Richtung und dann geht der eine nach unten, der andere nach oben, einer in die Mitte und zwei treffen die Edges und du weißt überhaupt nicht, was du machen musst. Und jetzt müssen wir ja auch dazu sagen, Mason Miller hat ja trotzdem, dass er 3 Hits und 2 Runs abgegeben hat am Ende des Streaks, er hat ja trotzdem den Save bekommen.
Den ja Save hat er nicht bekommen, weil er mit 4 Runs Vorsprung reingekommen ist. Den Save hat er nicht bekommen.
Echt nicht?
Er hat das Spiel zu Ende gemacht, aber Save hat er nicht bekommen. Er ist mit 4 Runs Vorsprung reingekommen.
Aber hier steht, er hat in den letzten... Ah, okay. Moment, hier in den letzten...
Er hat mehr Einsätze als Saves.
Ah, okay, okay, okay. Ja, gut.
Das, was ich gesagt habe.
Er hat das Spiel trotzdem gewonnen.
Ja, ja, genau. Aber das, was ich gesagt habe, wenn du einen, wenn du einen Closer einsetzt in einer anderen Situation als eine Safe-Situation, dann machen sie Quatsch. Das ja, ist gut. Einfach so.
Dann ist das so. Er hat einen WIP von 0,56.
Ja, das ist nicht mehr 0.
Ja, okay. Dafür, dass du das eigentlich noch als gute Geschichte verkaufen wolltest, kommt hier jetzt aber sehr viel Schärfe rein, Andreas.
Ich wollte, dass du hier Mason Miller nicht als schlechte Geschichte bringen, weil er ist tatsächlich, das waren die ersten Runs, die er abgegeben hat seit dem 6. August.
Ja. Ja. Jetzt müsstest du eigentlich sagen, es ist halt auch nicht wenig eingesetzt, es ist auch nicht viel eingesetzt worden.
Der längste Streak in der Franchise-Historie. Und wie gesagt, er hat in seiner Saison bislang 28 Strikeouts gehabt, 2 Walks in 14 1/3 Innings. Die Gegner haben gegen ihn 6 Hits gehabt, alle Singles. Da verlässt kein Ball den
Wahnsinn.
Das Stadion oder so.
Wahnsinn.
Es ist, ja. Und Miller ist trotz seiner Relief-Position 12. im Moment unter allen Pitchern, was den Wins Above Replacement-Wert angeht. Shota Imanaga und Christopher Sanchez, beides Starting-Pitcher, sind rund um ihn rum. Also
ja, ja.
Er hat einen höheren Wert als viele, viele Starting-Pitcher.
Ja, und er wird ja auch nicht für 6 Outs eingesetzt oder so.
Nee.
Sondern er ist halt einfach, er macht ein Inning und dann ist gut.
Die Athletics haben ihn letztes Jahr zu den Padres getradet und ich habe damals gedacht, warum machen sie das? Das gibt es doch nicht. Das ist, aber es ist dann halt so, er ist tatsächlich wirklich nur für ein Inning vorgesehen. Und dann kann ich schon verstehen, dass die Athletics gesagt haben, okay, wir traden ihn jetzt auf seinem Höchstwert, bekommen junge Spieler. Und bei den Athletics hat sich das Fenster ja gerade erst geöffnet.
Ich wollte sagen, das ist für die Athletics ist das auch ein Win gewesen. Das ist der Need war ein anderer.
Warte, ich habe letztens noch einen Artikel gelesen oder einen Tweet oder so gesehen, dass jemand herausgefunden hat, dass die Athletics ab 2028, wenn sie in Las Vegas sind, nicht mehr Athletics heißen werden, sondern einen neuen Namen bekommen.
Ja.
Da war auf LinkedIn gab es irgendwie Stellenausschreibungen
genau.
Und ich habe es aber jetzt vergessen.
Black irgendwas?
Irgendwas mit Black, genau.
Ich meine auch, irgendwas mit Black.
Mist, habe ich jetzt vergessen. Wir wollten
das
über die
nicht rausfinden?
Ja, ich weiß.
Black. Athletics New Name Las Vegas.
Did we just find out the new? Ja, hier, ich hab das Video gefunden jetzt.
Okay.
Las Vegas Blackfire.
Blackfire.
Mhm. Aber Blackfire in 2 Worten.
Warum?
Weiß ich nicht.
Hört sich
komisch an. Auf LinkedIn gab es Stellenausschreibungen. Ja, und da wurde.
Gut, jetzt ist LinkedIn halt auch nicht das Portal, wo...
Ist nicht Spotrac oder ESPN.com.
Wo ich alles direkt glauben würde. Sagen wir es mal so.
Ja,
ja. Gut, Blackfire gefällt mir als Name auf jeden Fall nicht.
Mir auch nicht.
Würde so. Ich eher auf Desert Foxes oder Gamblers.
Ja, genau. Ja, ja. Sollen wir jetzt über die guten Geschichten sprechen, nachdem wir die traurige Geschichte von Mason Miller erzählt haben? Können wir jetzt über das beste Team im Baseball sprechen? Und das sind die Atlanta Braves. Die Atlanta Braves, die im letzten Jahr eine enttäuschende Saison hingelegt haben, am Ende 10 Spiele unter 500 waren, von denen wir in den letzten Jahren immer wirklich auch geschwärmt haben in diesem Podcast, dass sie eine Politik betreiben, wo sie junge Spieler langfristig unter Vertrag nehmen, die dann auch noch unter Marktwert unter Vertrag nehmen und es alles sehr, sehr gut aussieht. Letztes Jahr kam alles zusammen bei den Braves. Dieses Jahr kommt auch alles zusammen bei den Braves. Sie haben ein fantastisches Pitching, sie haben fantastische Offensive, sie haben ein Run-Differential von 68, von plus 68, 171 Runs gescored, 103 Runs against. Sie scoren fast 6 Runs pro Spiel und haben einfach momentan alle Räder am Laufen. Und da möchte ich einfach mal sagen, Hurra, ihr Atlanta Braves, ihr wart letztes Jahr nicht übereifrig, ihr habt nicht gesagt Fire Sale zur Trade Deadline, sondern ihr habt euer junges Team beieinander behalten und dieses Team, diese Dividende zahlt sich jetzt aus, weil ein Team an sich haben die Braves nicht viel gemacht. Dazu haben sie Leute auf der Injury List, die eigentlich sehr, 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 sehr wichtig sind, wie zum Beispiel, ich spreche ihn jetzt deutsch aus, Spencer Schwellenbach, der nicht in der ersten Hälfte der Saison zurückkehren wird. Ich möchte dich nicht aufregen. Reisel Iglesias war jetzt auf der Injury List. Spencer Strider ist auf der Injury List. Der kommt jetzt dieses Wochenende wieder. Und trotzdem ist das Pitching der Atlanta Braves atemberaubend, weil Leute wie Bryce Elder oder Grant Holmes, denen man eigentlich nur Nebenrollen in diesem Jahr zusichern wollte, weil die in diesem Jahr spektakulär abliefern. Und wer einfach mal wieder richtig gut drauf ist, ist Chris Sale.
Der seinen 150. Karrieresieg diese Woche abgegrast hat. Und ich hatte schon Sorge, dass du ihn aus Frackigkeit einfach nicht nennst.
Aber gar nicht. Nein. Der ist damals im Guten geschieden von den Red Sox, hat damals gesagt, es tut mir total leid, dass ich den Red Sox nicht das liefern konnte, was ich zu leisten imstande bin, dass er es jetzt für die Braves zeigt, seitdem er bei den Braves ist und das wirklich konsequent. Das beleidigt mich ein bisschen. Nee, aber ansonsten.
Ich bin komplett bei dir und ich hatte halt einfach nur die Sorge, dass du dich nur auf die, ich sag mal, Überraschungen konzentrierst und Chris Sale da außen vor lässt, weil Chris Sale spielt eine überragende Saison oder wirft eine überragende Saison. Hat 35 Innings in 6 Spielen gepitcht, was schon viel ist. Mhm. Das muss man ja auch dazu sagen. Da müsste man dann vielleicht irgendwann mal ins Arm-Management schauen, weil 35 Innings für Ende April ist für Chris Sale schon eine ganze Menge, die er da hat. Hat in diesen 35 Innings 38 Strikeouts geworfen, ein ERA von 2,31, hat ein K9-Rating von 9,8.
Also Strikeout to Walk Ratio. Strikeout Ratio, Entschuldigung.
Zu Innings. Ja. Der wirft 10 Strikeouts pro Spiel, pro 9 Innings.
Entschuldigung, ja.
Ja. Sein Strikeout to Walk Ratio ist 38:9.
Ja. 4:1 ungefähr. Etwas mehr. 4,25:1.
Fantastische Saison. Und dann hast du schon gesagt, dass das Pitching insgesamt, der Pitching-Staff insgesamt bei den Atlanta Braves ist unantastbar im Moment.
Unanständig schon fast.
Ja. Das Betting Against ist 2,1, also 210. Mhm. Jeder fünfte trifft man Ball. Das ist mit weitem Abstand der beste Wert im gesamten Baseball. Und wenn du halt die beste Offensive darstellst, weil sie haben das beste Batting Average, 274, sie haben die meisten Runs, 171, und sie haben das beste Pitching, dann ist es halt im Moment eine sehr, sehr gute Kombination. Ne? Wenn du die beste Offensive und die beste Defensive hast, dann stehst du zurecht da. Und dieses Futter, was sie sich jetzt angefressen haben, in dem ersten Monat Baseball, in 30 Spielen Baseball, mit 7 Spielen Vorsprung vor den Miami Marlins, 8 vor den Nationals und 10,5 jeweils vor den Phillies und den Mets, das ist schon ein Pfund. Mhm. Das ist schon ein richtiges Pfund. Und die Atlanta Braves haben in diesem Jahr auch schon unglaublich gute Serien hingelegt.
Die haben noch keine einzige Serie verloren.
Haben noch keine einzige Serie verloren, haben letzte Woche die Phillies gesweept, haben diese Woche 2-1 gegen die Phillies gespielt, haben dazwischen noch 3-1 gegen die Washington Nationals gespielt. Die hauen in ihrer Division im Moment alles kurz und klein. Mhm. Und das ist ein richtig, richtig gutes Team. Und wir haben jetzt viel über das Pitching gesprochen. Da können wir dann aber auch noch über zum Beispiel so Leute wie Michael Harris sprechen oder über Matt Olson sprechen, die in der Offensive halt im Moment auch völlig unantastbar sind.
Ozzy Albies, Drake Baldwin. Drake Baldwin letztes Jahr als Rookie haben wir gesagt, vielleicht ist es ein Flug. Der macht einfach so weiter als Catcher in diesem Jahr. Ozzy Albies. Das machen sie ohne, dass Austin Riley und Ronald Acuña Jr. momentan gute Saisons haben. Also Ronald Acuña Jr. Spielt eine normale Saison, Austin Riley wechselhaft. Und trotzdem sind sie so weit vorn und trotzdem sind sie so weit oben, weil Leute wie Drake Baldwin und Ozzy Albies und Matt Olson in die Bresche springen. Auch weil Mauricio Dubon als Shortstop in die Bresche springen. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut diese Maschinerie momentan läuft. Und das ist beneidenswert.
Zu Drake Baldwin habe ich mal eine Frage an dich.
Bitte.
Wann ist es opportun für Catcher geworden, auch offensiv Leistung zu bringen?
Man hat's ja
normalerweise waren das ja, das waren, der Catcher ist der Libero,
ja,
im Baseball. Und der Catcher war eigentlich traditionell immer eine Position, wo du sagst, okay, der spielt irgendwie auf im Line-Up 7, 8, 9, weil er nicht der, weil es auch nicht seine Kernaufgabe ist, zu hitten. Mhm. So, aber wir sehen in den letzten Jahren immer mehr Catcher, die auch offensiv abliefern. Mhm. Ist das, was ist das?
Also es gab immer welche, aus unserer Zeit können wir noch an Joe Mauer erinnern, zum Beispiel bei den Minnesota Twins. Richtig. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, die Catcher War Leaders in der Geschichte der MLB. Und ja, da spreche ich jetzt wirklich nur von den Besten der Besten. Ja. Und ich möchte dein Argument auch komplett unterstützen. Catcher war nie die Position, wo man gesagt hat, von dem brauchen wir jetzt unglaublich Offensive. Die Seattle Mariners können das seit letztem Jahr behaupten, aber vorher gab es dann halt wirklich sehr wenige mit Kelroy. Johnny Bench, Gary Carter, Ivan Rodriguez, Carlton Fisk, Mike Piazza, Yogi Berra, Joe Mauer und Bill Dickey. Das sind die Career-Leader, was Catching Wins Above Replacement angeht. Alle in der Hall of Fame. Und da sprechen wir dann aber wirklich über 8 Leute, die in den 100 Jahren Baseball, weil Yogi Berra war Mitte letztes Jahrhundert war da dabei, Carlton Fisk war in den 70er Jahren dabei, Johnny Bench war in den 70er Jahren dabei. Da reden wir über wirklich Ausnahmespieler. Wie gesagt, Cal Raleigh letztes Jahr war schon absoluter Ausreißer. Ich finde, dass die Baltimore Orioles mit Adley Rutschman in unserer Zeit schon sowas wie einen kleinen Anfang gemacht haben. Hier, wie heißt der Royals-Catcher, der bei 2015 noch mit dabei war? Der ist ein Spieler, der in der Offensive, als er noch nicht so alt war, dort dann wirklich gut gespielt, Salvador Perez, dass der wirklich auch offensiv gut dabei war. Aber ja, es ist enorm, was Catcher inzwischen leisten können und die eigentlich nur dafür erstmal da sind, dass sie die Bälle vom Pitcher fangen und dass sie das Spiel vor sich haben und das Spiel leiten und, wie du gesagt hast, den Libero geben. Und Drake Baldwin als Catcher Samuel Basallo, jetzt der neue Catcher, der neue Interims-Catcher, sondern mit Adley Rutschman bei den Baltimore Orioles, hat auch offensiv sehr, sehr viel zu bieten.
Mir kommt das so vor, dass Catcher insgesamt offensiv deutlich aktiver sind als früher. Ich meine, vielleicht ist es ja auch ein anderer. Vielleicht ist es auch ein anderer Jugendansatz. Vielleicht ist es ja so, dass die anders aufwachsen.
Ja.
Ne? Dass halt in den Little Leagues oder in den High Schools und Colleges mittlerweile gesagt wird, es reicht halt nicht nur, dass du das Spiel vor dir siehst, sondern du musst auch batten. Es kann ja sein, dass da irgendwie ein Philosophie-Change war in der Trainingslehre. Es fällt mir halt jetzt einfach nur auf. Dass wir halt früher, oh Gott, wenn der Catcher ans Bett kommt, dann
das ist war wie bei der Pitcher in der National League.
Ja, dann ist es halt ein Strikeout oder im besten Fall irgendwie ein Bandversuch. Ne? Und jetzt, das ist nicht mehr so. Und ich meine, Kyle Riley ist da natürlich das prominenteste Beispiel, was wir im Moment haben. Ja.
Ich möchte eine Geschichte von den Braves noch erzählen, die ich gelesen habe jetzt. Ich habe einen sehr, sehr schönen Blogbeitrag bei bravestoday.com gelesen über das Left Field der Atlanta Braves, dass wenn man alle Positionsspieler zusammennimmt, der Jahre 2021 bis 26 bei Wins Above Replacement, stehen die Atlanta Braves in dieser Zeit auf Platz 5, trotz ihres schlechten Jahres letztes Jahr. Wenn man nur das Left Field ansieht, bei allen Teams 2021 bis 2026, Team Wins Above Replacement über das Left Field, steht Atlanta auf Platz 28. Und sie kriegen es nicht hin, im Left Field jemanden hinzustellen, der offensiv produzieren kann.
Aber
sie
das
haben
ist
jemanden.
Jetzt Mike Yastrzemski, das ist doch,
genau,
der,
genau.
Der ist doch okay im Moment.
Mike Yastrzemski, Mauricio Dubon und Eli White haben bislang das Left Field beackert, der Atlanta Braves zusammen ein 2.10er Betting Average, 2.91 On-Base Percentage. Einen Home Run aus dem Left Field in diesem Jahr. Oh. 2021 haben sie es mit Marcel Ozuna, Abraham Almonte, Adam Duval, Eddie Rosario und Orlando Arcia versucht. 2.30er Betting Average, 3.12er On-Base Percentage, 29 Home Runs auf der Position. 2022 2.38er Betting Average mit 28 Home Runs, Marcel Ozuna, Eddie Rosario, Adam Duval, Robbie Grossman. 2023 war die beste Saison, was den Betting Average angeht, mit 2.54. Danach 2024 wieder ein 2.29er Betting Average, 2025 2.27er Betting Average, nur 17 Home Runs, Jurickson Profar, Alex Verdugo und Eli White. Sie haben einen ganz, ganz komplett durchdachten Kader, nur im Left Field. Da kriegen sie niemanden auf die Position, der erstens da spielen kann und zweitens dann auch in der Offensive dann abliefern. Das ist ja lustig.
Ja, gut. Aber vielleicht haben die Braves das auch gelesen und da kommt dann zur Trading Deadline kommt dann.
Das ist aber halt so eine schöne Anomalie, weil dieses.
Roman Anthony wahrscheinlich.
Ja. Ja, dann ist aber was los. Ja. Die könnten Masataka Yoshida zum Beispiel gebrauchen oder Jaron Duran.
Ja, und wen geben die uns dafür als Powerhitter? Wen könnten wir. Kriegen wir Ronald Acuna Jr. dafür?
Wahrscheinlich nicht ganz und wahrscheinlich kriegen wir auch nichts nicht hier. Den Catcher kriegen wir wahrscheinlich auch nicht, aber also wir kriegen Derek Baldwin
aber
wahrscheinlich
Austin
nicht.
Aber Riley könnten wir kriegen. Der halt im Moment ein bisschen struggelt, aber trotzdem.
Liebe Braves, falls ihr das hier hört, wir hätten einen Vorschlag zu machen.
Das wäre ein Win-Win-Trade.
Glaube ich auch. Also, die Atlanta Braves machen dieses Jahr enorm viel Spaß. Sie haben einen Roster, der noch ein paar Jahre zusammen sein wird. Sie haben ihn nicht auseinandergerissen letztes Jahr. Sie haben sehr gutes Pitching. Jetzt kommt wie gesagt, noch Spencer Strider zurück. Also, beneidenswerte Situation momentan in Atlanta und sie haben sich ein Futter angefressen, was du eben gesagt hast, dass sie durch die Saison tragen kann. 21-9, da gibt es nicht viel zu meckern.
Nee. Können wir noch eine nette Geschichte nehmen?
Ja, warte. Ja, bitte.
Ich bin weiterhin fasziniert von den Cincinnati Reds.
Ja.
Die Reds spielen so gutes Baseball. Und es ist ihnen auch völlig egal, wenn jetzt mal gescored wird. Sie hatten diese Woche wilde Spiele gegen die Tigers und gegen die Tampa Bay Rays, die übrigens auch sehr guten Baseball spielen eigentlich. Ne? Könnte man auch mal sagen. Aber die Cincinnati Reds sind völlig unbeeindruckt. Die gewinnen gegen die sehr guten Rays, scoren die 12 Runs, gewinnen die Serie 2-1. Die gewinnen gegen die Tigers 9-8 und 9-2. Die hauen auf einmal auch tatsächlich offensiv Sachen raus. Elena Cruz spielt weiterhin Baseball, wo ich sage,
kann man gut angucken.
Junge, was für ein Typ. Sal Stewart, über den wir letzte Woche ja schon ein bisschen gesprochen haben, macht unfassbar viel Spaß. Sie haben ein gutes Pitching mittlerweile, wo du halt auch echt sagen kannst, dieses Pitching ist mit eins der überraschendsten Pitchings in der gesamten MLB. Wenn ich mir angucke, Reed Lauder, Chase Burns, Brady Singer, die fressen Innings, die kriegen nicht viele Runs, was bisher auch tatsächlich notwendig war, weil sie auch nicht viel gescored haben, aber sie haben die engen Spiele alle gewonnen. Und ich finde es eine unglaublich gute Geschichte von den Cincinnati Reds, diesen Baseball im Moment zu spielen. Und ich bin unglaublich überrascht, wie sehr sie in dieser Division die Cubs und die Cardinals auf Abstand halten. Und die Brewers und die Phillies. Man muss ja ganz ehrlich sagen, die American League Central ist mit die knappste Division oder ist wahrscheinlich die knappste Division im gesamten Baseball. Da ist ja zwischen den ersten, den Cincinnati Reds und den Pittsburgh Pirates liegen 3,5 Spiele. Und alle Teams in der National League Central sind im positiven Bereich. Es gibt kein einziges negatives Team. Von daher absolut Kudos für die Cincinnati Reds, was da im Moment abgeliefert wird. Das ist schon beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Und da ist dann vielleicht auch der Einfluss von Terry Francona zu spüren. Man weiß es nicht. Wir müssen noch ein bisschen Zeit überbrücken, weil Andreas war jetzt wieder da.
Ja, jetzt ist er wieder da.
Ja. Mir fiel am Ende nichts mehr ein.
Ach so. Hast du die Menschen unterhalten oder muss ich schneiden?
Nee, ich glaube, ich habe die Menschen unterhalten. Nein, ich habe nochmal meinen absoluten Respekt für die Reds ausgedrückt und habe das dann in den Kontext der National League Central gesetzt, die eine sehr, sehr spannende Division ist und die einzige Division ohne Teams, die im negativen Bereich sind.
Jedes Team der National League Central hat einen besseren Rekord als das erste Team der National League, der American League Central.
Ja.
Ja, und das ist ein guter Übergang.
Dann habe ich die Frage gestellt, ob bei den Cincinnati Reds dann vielleicht auch, um den Bogen nach ganz vorne zu spannen, ob da nicht vielleicht Terry Francona auch etwas beigetragen hat.
Aber es ist ja. Ich glaube ja auch. Terry Francona ist ja in diesem Podcast in den letzten 10-12 Jahren immer sehr, sehr positiv behandelt worden. Und ich glaube nach wie vor, dass er eine Wirkung hat, vor allen Dingen auch auf vielleicht Spieler, die als schwierig gelten und die er dann immer wieder reinholen kann. Und dann
Herr
ist er.
Cruz, kommen Sie mal zu mir.
Genau. Wie gesagt, mit Josh Naylor ist der so. Also. Und Josh Naylor ist verrückt. Ich weiß nicht, ob er schwierig ist, aber er ist verrückt auf jeden Fall. Und mit solchen Leuten kommt er auch klar.
Ja. Ja.
Ich möchte aber noch eine Geschichte erzählen über die Cleveland Guardians, wo wir jetzt nochmal gerade dabei sind. Und die Cleveland Guardians haben eine sehr, sehr schöne Geschichte gebracht. Sie haben jetzt nämlich Travis Bazana hochgeholt. Travis Bazana war 2024 der erste Draft-Pick bei den Cleveland Guardians. Also sie haben ihn damals mit dem Nummer 1 Pick geholt. Er war Nummer 16 in der Top-Prospect-Liste der MLB in diesem Jahr und hat bei der World Baseball Classic für Australien richtig, richtig gut gespielt. Und da ist er eigentlich für alle so ein bisschen sichtbar geworden. Und die Cleveland Guardians haben ihn jetzt hochgeholt und wen haben sie runtergebracht? Juan Brito wurde in die AAA zurückgeschickt. Die Cleveland Guardians sind bei 15-15 in der American League Central Und er war in dieser Saison in Columbus in der AAA, hat er ein 2,87er Batting Average, 4,22er on Base Percentage gehabt, 2 Home Runs, 21 Walks, 8 Stolen Bases und hat die ganzen Minor Leagues mit 11 Doubles angeführt. Also er ist ready, er ist MLB ready und er hat gestern seinen ersten Einsatz gehabt, hat 2 Walks, 0 Hits gehabt. Ich möchte aber noch einmal gerade sagen, wie lustig ich es fand, wie die Cleveland Guardians das auf ihren Social-Media-Portalen angekündigt haben. Die Cleveland Guardians haben ja jetzt auch ein Trikot, wo drauf steht The Land, ne? Also mit Cleveland. Und sie haben Travis Bazanel aus Australien kommt, haben sie angekündigt mit den Worten He comes to the land from a land down under. Ja. Da ja noch ein popkulturelles Zitat untergebracht. Ja. Ach komm, jetzt hör mal auf. Ich habe mich seit gestern darüber gefreut, die Geschichte zu erzählen.
Ist ja auch schön, dass du die Geschichte erzählst. Ich finde das ein bisschen gestelzt, ehrlich gesagt.
Was? Ja. Das ist fantastisch. Darauf hat das Social Media Team der Guardians hat darauf seit Anfang der Saison hingearbeitet.
Ja, aber he comes to the land from the land down under.
Das ist hier Midnight Oil.
Ich weiß.
Nee, nicht Midnight Oil.
Doch, ich glaube schon. From the land down under. Da, 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 da. Ich kenne das Lied schon.
Man at Work war das. Nicht Midnight Oil. Man at Work war das. So.
Aber ich meine, journalistisch, da ist zweimal Land drin, das ist, weiß nicht.
I press the effort. Also, ich von mir nur Gutes, nur Positives zu dieser Sprachschöpfung.
Am Ende ist es halt auch. Glaubst du denn, dass in Cleveland das Zitat verstanden wird?
Na klar, wird das also verstanden. Gibt es nur solche Boomer wie wir, die da hingehen?
Cleveland? In Cleveland.
Wobei, hatten die Ende der 70er, Anfang der 80er schon Radio? Das ist die Frage. Oder?
Haben sie es heute?
Haben sie es heute?
Oder wird da einfach nur, this is Fox KW9, ja. The Land, gehört? Ja.
auf jeden Fall haben die Guardians jetzt Travis Bazana hochgeholt. Ich habe ihn während der World Baseball Classic gesehen, war damals schon begeistert und ich glaube, er ist bei den Guardians sehr, sehr gut aufgehoben. Er hat José Ramírez vor sich, der wird ihm erzählen, wie man in Cleveland zu spielen hat und ich glaube, aus dem wird einer.
Ja, gut. Schöne Geschichte, auf jeden Fall.
Mehr wollte ich gar nicht erzählen.
Ja, ist ja gut. Hast du gut gemacht.
Ja. So, das war es heute schon wieder mit der heutigen Ausgabe, ne?
Wirklich?
Haben wir es?
Haben wir nichts mehr?
Nee, ich glaube, wir haben nichts mehr. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kaffee ausgibt. Bei Steady ist das möglich. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Alles andere erzählt jetzt gleich die Stimme von 93. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play Ball.
Den letzten